Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Ihr seht schon, wir sind nicht im Studio, sondern wir sind unterwegs bei der Pariser Autoshow, dem Autosalon. Und hier gibt es ganz viele neue Elektroautos, ganz viele aus China. Aber BMW ist auch da und BMW hat seinen Wasserstoffexperten mitgebracht, den Jürgen Guldner. Der ist Projektleiter für alles, was Wasserstoff bei BMW angeht. Und mit dem wollen wir heute darüber sprechen, was BMW denn da vorhat mit seiner X5-Serie und allem, was da drum ist. Deswegen, hallo Jürgen, schön, dass du da bist und du dir Zeit für uns genommen hast. Wie das jeder Gast bei uns macht, kannst du dich vielleicht auch einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du bisher gemacht hast und warum du das jetzt tust, was du tust?
Klar, mein Name ist Jürgen Guldner. Ich bin seit über 25 Jahren bei BMW und habe die letzten 6 Jahre im Wasserstoffprojekt gearbeitet. Ich tue es, weil ich von Herzen Ingenieur bin und immer an der Grenze der Innovation, an der Speerspitze der Innovation unterwegs war und es mir einfach Spaß macht, neue Technologien weiterzuentwickeln und dafür zu sorgen, dass sie dann auch irgendwann mal marktreif werden.
Ich habe auf LinkedIn gesehen, du hast promoviert in Elektrotechnik und Elektronik, Schwerpunkt Robotik. Ja. Und dann warst du auch noch zum Thema autonomes Fahren in Berkeley,
Kalifornien.
Postdoc, ja. Und jetzt machst du Wasserstoff. Man könnte jetzt auch sagen, was ist denn da passiert? Weil eigentlich wäre doch das mit dem autonomen Fahren irgendwie das Zukunftsthema gewesen, oder?
Das wäre auch ein spannendes Thema gewesen. Ich habe dann tatsächlich, als ich von Berkeley nach München zurückgekommen bin, bei BMW angefangen in der BMW-Forschung und habe dort erstmal Fahrwerksthemen bearbeitet. Bin dann in der Fahrwerksentwicklung lange unterwegs gewesen und habe dann einen Abstecher in den Antrieb gemacht. Habe den ersten BMW Hybrid als Chief Engineer entwickelt und auch in Serie gebracht. Ich war dann in unserem Werk in Spartanburg zum Serienanlauf sozusagen. Bin danach nochmal für ein paar Jahre ins Fahrwerk zurückgekommen und dann in 2018 habe ich das Wasserstoffprojekt übernommen, einfach weil ich wieder was anderes machen wollte und weil ich wieder ein Projekt machen wollte, das wirklich an der Speerspitze der Automobilentwicklung steht.
Der erste Hybrid war ein Fünfer, gell?
Das war ein X6, der X6. Active Hybrid, okay, nannte sich das Fahrzeug. Und das hat sozusagen den Weg bereitet für die Elektrifizierung bei BMW.
Sehr gut.
Was sind dir damals so Batterien? Weil die ersten Hybridbatterien waren ja sehr, ich will nicht sagen, kuriose Konzepte, aber das war jetzt nicht so, wie man es heute kennt, richtig?
Nein, das war tatsächlich noch eine Nickel-Metall-Hybrid-Batterie. wir sind danach aber sofort auf das Thema Lithium-Batterien umgeschwenkt.
Okay. Auch das hatte ja schon so ein bisschen den Hintergrund, emissionsfrei fahren. Autos müssen perspektivisch emissionsfrei fahren. Aber jetzt inzwischen sagen eigentlich viele, zum Beispiel der Audi-Chef, die Zukunft des Automobils ist elektrisch. Und selbst bei LKW sehen wir jetzt immer mehr batterieelektrische Antriebe. Warum will jetzt BMW 2028 einen PKW mit Wasserstoffantrieb bringen?
Wir sehen das genauso. Die Zukunft ist elektrisch und zwar nicht nur im Automobil, sondern im ganzen Energiesystem eigentlich. Regenerative Energie aus Solar, aus Wind, aus Wasserkraft ist alles elektrische Energie. Und ein Wasserstofffahrzeug ist eben auch ein Elektrofahrzeug. Es wird vom gleichen Elektromotor angetrieben wie unsere batterieelektrischen Fahrzeuge. Nur die Art der Energiespeicherung ist eine andere. Wir speichern die Energie dann als Wasserstoff und nicht als Elektrizität in einer Batterie. Der Vorteil ist, dass man ein Wasserstofffahrzeug sehr schnell auftanken kann. Im Prinzip der gleiche Vorgang, so wie heute auch mit Benzin oder Diesel. 3-4 Minuten, man ist 100% wieder voll und kann dann weiterfahren. Und diese Kombination aus dem elektrischen Fahren mit den ganzen Vorteilen, die tolle Beschleunigung, das lautlose Dahingleiten, die Emissionsfreiheit und die Möglichkeit, so ein Fahrzeug zu nutzen, wie man heute Fahrzeuge nutzt, Benzin- und Dieselfahrzeuge, ist für einen bestimmten Kreis von Kunden durchaus interessant. Und deswegen denken wir, dass wir zukünftig beide Technologien brauchen werden, batterieelektrische und wasserstoffelektrische Fahrzeuge, um eben komplett alle Kundenbedarfe in der Mobilität abdecken zu können.
Siehst du diesen Zeitbedarf als das, was für die Kunden das Ding ist? Oder was ist dieser Bedarf, von dem du sprichst?
Es ist tatsächlich der Zeitbedarf bzw. die Länge des Tank- oder Ladevorgangs. Ja. Wir sprechen natürlich aber auch Kunden an, die zum Beispiel gar kein elektrisches Laden zu Hause haben.
Die haben ja auch keine Wasserstoffsammelsäule zu Hause.
Ja, aber in der Wasserstofftankstellen zu bauen ist wesentlich einfacher. Und wenn ich dann den Unterschied habe, immer öffentlich laden gehen zu müssen versus tanken gehen zu können, so wie heute auch, dann ist es durchaus etwas, was die Kunden anspricht.
Aber das ist ja nur auf, ich will nicht sagen wahr, aber es ist ja nur auf der Basis gedacht, dass das Laden nicht noch schneller werden kann. Wir sehen es bei LKWs Megawatt laden, technisch glaube ich bis 4,7 Megawatt, also unfassbar krank viel. Ja. Und beim Auto rücken wir immer näher in die 15 Minuten, in die 10 Minuten Bereiche beim Nachladen für irgendwie ein 1080 Level. Und beim Wasserstoff, ich finde, das wird immer verglichen, das ist dann wie beim Benziner oder beim Diesel, das läuft da einfach rein, aber ich meine, da macht es die Schwerkraft und ein bisschen Pumpe. Beim Wasserstoff ist der technische Aufwand, der dahinter steckt, damit das passiert, ungleich höher. Und damit die Komplexität, damit die Ausfallmöglichkeit, damit die, wir sehen es, wenn wir heute auf die Wasserstoffinfrastruktur gucken, die Ausfallhäufigkeit der Ladesäulen und der Nachzapfsäulen für Wasserstoff, die ständig nicht funktionieren. Ist es da nicht irgendwie zu kurz gesprungen in dem Moment?
Naja, also auch die Technologie der Wasserstofftankstellen entwickelt sich weiter und wir sehen zum Beispiel in Deutschland, dass die Tankstellen immer zuverlässiger werden und immer eine höhere Verfügbarkeit über der Zeit bekommen. Und der technische Aufwand, auch bei einer Ladesäule, wenn ich dann das Megawatt-Laden von den LKWs mir anschaue, da ist der technische Aufwand ja auch sehr groß. Plus, ich habe einen sehr hohen technischen Aufwand, das Netz, das dahinter liegt, dann entsprechend aufzubauen.
Und ein deswegen, Wasserstoffnetz ist einfacher?
Ein Wasserstoffnetz ist einfacher aufzubauen, beziehungsweise gab es mehrere Studien, unter anderem von der EU-Kommission, eine Studie für ganz Europa, also alles, was auf der Straße an Verkehr so herumfährt, perspektivisch bis 2050 gerechnet, haben nicht wir gemacht, sondern eben die EU-Kommission beauftragt. Ich glaube, McKinsey hat dann die Rechnungen durchgeführt und relativ klar und eindeutig gezeigt, dass die Summe für beide Infrastrukturen, also elektrisches Laden und Wasserstofftankstellen in Summe günstiger ist, als alles rein elektrisch zu machen, weil die Kosten für die elektrische Ladeinfrastruktur, wenn ich es eben auf 100% skalieren will, dann immer teurer werden, je mehr ich davon brauche oder je mehr Fahrzeuge ich brauche, weil das Netz dahinter eben so stark ausbauen muss. Das war ein Grund dafür, dass die EU-Kommission beschlossen hat, es bis 2030 in Europa verbindlich zu machen, elektrisches Laden und Wasserstofftankstellen anzubieten.
Gibt es da irgendwo so einen Prozentsatz, weil du jetzt gesagt hast, 100% elektrisch verfügbar zu machen, ist das teure? Also bei welchem Prozentsatz ist denn der Break-Even, wo man sagt, okay, ich mache jetzt 90% elektrisch und der Rest ist Wasserstoff, oder kann man das nicht so genau sagen?
Das kann man tatsächlich nicht so genau sagen. In dieser Studie, die die EU-Kommission beauftragt hatte, sind verschiedene Szenarien gerechnet mit einem höheren Anteil von Nutzfahrzeugen als Wasserstoff und einem kleineren Anteil bei den PKWs und den leichten Nutzfahrzeugen. Das sind alles Szenarien und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Letztendlich geht es ja auch darum, dass wir einerseits das Thema Infrastruktur hinbekommen, aber andererseits auch eben die Menschen mitnehmen.
Wenn man jetzt also davon ausgeht, wir haben jetzt ein paar Vorteile gesehen, was ein Wasserstoffauto hat potenziell. Wie ist denn das eigentlich bei der Herstellung, wenn man heute ein E-Auto baut mit einer bestimmten Batterie, sagen wir mal 80 Kilowattstunden ungefähr, was jetzt so sich als Durchschnitt vielleicht herauskristallisiert und man vergleicht es mit einem Brennstoffzellenfahrzeug, wie sind die in der Herstellung, wenn man jetzt mal voraussetzt, dass die irgendwann auch industrialisiert sind, sodass man sie massenfertigen kann?
Da gibt es natürlich verschiedene Aspekte, die man sich anschauen muss. Zum einen ist das Thema Rohstoffe. Ein Wasserstofffahrzeug hat auch eine kleine Pufferbatterie, aber die kann sehr klein sein, weil sie nicht sehr viel Energieinhalt braucht. Wir haben unsere Batterie auf Leistung getrimmt, deswegen haben wir da eine Differenzierung oder eine Diversifizierung von den Rohstoffen, die man für die Batterie braucht. Dann ist es so, dass ein Brennstoffzellensystem an sich sehr viele Komponenten hat, die sehr ähnlich sind zu Komponenten, die wir heute im Verbrennungsmotor schon finden. Das sind Ventile drin, Sensoren, die ganze Luftzuführung, der Kompressor. Das sind alles Komponenten, die die Automobilindustrie und die Zulieferindustrie vor allem sehr gut beherrscht und es relativ einfach hat, quasi umzuswitchen auf diese Technologie. Und zum anderen ist die Brennstoffzellentechnologie auch sehr breitbandig einsetzbar. Das heißt, eine Brennstoffzelle kann man in einem Gabelstapler verwenden, man kann sie im PKW verwenden, in einem Bus, in einem LKW, sogar im Flugzeug wird das untersucht. Und es sind immer die gleichen Brennstoffzellen. Hm. Das heißt, darüber wird eine gewisse Skalierung in der Produktion auch reinkommen, die dann natürlich am Ende des Tages auch die Kosten nach unten bringen.
Aber am Ende, ich meine, dem Plug-in-Hybrid zum Beispiel, der immer vorgeworfen hat, das Schlechte aus beiden Welten, weil er viel Komplexität hat und. Bei der Brennstoffzelle habe ich doch im Prinzip genau dasselbe, weil ich brauche trotzdem die Batterie, ich muss die trotzdem absichern, ich brauche trotzdem BMS. Ich muss trotzdem irgendwie einen Charger da reinbauen, damit dann zumindest die Brennstoffzelle das Ding laden kann. Und dann habe ich ja halt diese vermeintliche Inkomplexität, die das reine Batterieauto ja mitbringt, wieder aufgegeben für eine Art Plug-in-Hybrid ohne Plug-in, meinetwegen.
Ja, also ist eher ein
Hybrid-Konzept dann halt tatsächlich, Hybrid, ja. Ja, aber die Batterien sind halt im Vergleich ja doch dann schon größer als bei den meisten normalen Mildhybriden oder sowas.
Ja, die sind ziemlich klein, die Batterien. Also in unserer Pilotflotte hat die Batterie unter 5 Kilowattstunden Energieinhalt, aber sie bringt 170 kW Leistung. Mhm. Und das ist schon ordentliche Werte.
Das ist eine krasse C-Rate.
Ja.
Weil was liegt dir denn?
Ich bin nicht so schnell.
Ich kann so schnell nicht hochrechnen. Lassen wir das.
30.
Ja.
Ungefähr.
Ja, also Batteriefahrzeuge sind ja auch sehr tolle Antriebe. Und wir sehen es einfach als Ergänzung zum batterieelektrischen Antrieb. Ja, eben für die Kunden, die mit batterieelektrischen Fahrzeugen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht in ihrem täglichen Leben, in ihrem Mobilitätsbedarf nicht zurechtkommen.
Ja, ich glaube, die deswegen, gibt es. Ich persönlich bin da auch, also ich glaube, die gibt es. Es sind, glaube ich, nicht so viele. So. Und ich finde die Technik auch mega spannend.
Ja. Und von der Kundenseite her ist es eher das Beste aus beiden Welten. Ja, ich habe eben alle Vorteile des elektrischen Fahrens, aber ich kann das Fahrzeug halt auch so nutzen, wie ich heute das Verbrennungsfahrzeug nutzen kann. Mhm. Und deswegen, ja, die technische Komplexität ist vielleicht ein bisschen höher. Andererseits, bei den großen Batterien ist da auch sehr viel Technik drin.
Mhm. Ein großer Punkt, der ja vielfach kritisiert wird beim Wasserstoff, ist die Effizienz. Also ich muss erst Wasserstoff erzeugen. Das ist vielleicht sogar nochmal ein gesondertes Problem. Aber wenn ich den Wasserstoff erzeuge, nachher wieder umwandle, dann verliere ich halt viel. Also es gibt so Berechnungen, das E-Auto verwandelt ungefähr 70% der eingesetzten Energie in Bewegung und beim Wasserstoffauto sind es 15-18%. Ich weiß nicht, ob die Zahlen ungefähr stützen würdest.
Ich würde eher sagen, dass es ein bisschen höher ist, aber letztendlich ist es richtig. Bei einem Wasserstofffahrzeug habe ich durch die Energiewandlung, die stattfindet, erstmal einen schlechteren Wirkungsgrad. Mhm. Wenn ich die Kette anschaue von ich habe elektrischen Strom und ich schaue mir die gefahrenen Kilometer an.
Ja.
Dann muss man das ganze Thema aber ein bisschen breiter denken. Zum einen ist ja bei unserem zukünftigen Energiesystem, also dem regenerativen Energiezeitalter, ist wichtig, wo und wann die Energie produziert wird. Mhm. Weil heute produzieren wir die Energie dort und wenn wir sie brauchen, hauptsächlich aus den fossilen Brennstoffen. Regenerative Energie entsteht, wenn die Sonne scheint oder wenn der Wind weht. Und jeder, der ein Solarpanel hat, weiß, was der Unterschied zwischen Sommer und Winter ist. Oder einem sonnigen und einem bewölkten Tag.
Ja, und abends kochen und sowas.
Genau. Und deswegen werden wir im großen Stil, im regenerativen Energiezeitalter, werden wir im großen Stil erstens Energie importieren müssen, als Deutschland, als Europa. Und zweitens werden wir auch Energie speichern müssen, auch im großen Stil, um sozusagen die Sonne von Sommer in den Winter irgendwie zu konservieren. Mhm. Und das geht sowieso mit Batterien nicht. Und dann ist es in der Gesamtenergiesystembetrachtung ja so, wenn ich ein Solarpanel nehme, das wir bei uns im Büro in München auf dem Dach haben und das aber nach Südspanien packe und dort Strom erzeuge, dann erzeugt das gleiche Solarpanel 2-2,5 Mal so viel Strom. Ich kann aber den Strom in großen Mengen nicht von Südspanien oder Nordafrika oder sogar den Nahen Osten nach Deutschland transportieren als Strom, weil die Leitungen zu lang sind und uns natürlich auch die großen Stromleitungen fehlen. Mhm. Ich kann aber den Strom in Wasserstoff wandeln, das bestehende Erdgasnetz nutzen, umbauen in ein Wasserstoffnetz. Ist ja Plan sowohl der deutschen Regierung als auch der EU-Kommission, die Erdgasnetze entsprechend umzurüsten und dann diese für Wasserstoff zu nutzen und Energietransport über große Distanzen darzustellen. Und durch den höheren Ertrag in diesen Regionen kompensiere ich quasi die Verluste, die ich durch die Wandlung mit Wasserstoff habe. Mhm. Das andere ist, in einem regenerativen Energiezeitalter werden wir auch mehr und mehr Zeiten bekommen, wo wir Überschussenergie haben. Mhm. Ist ja heute schon so. Wir haben, glaube ich, 60% regenerativen Stromanteil in Deutschland. Ja. Wir haben aber heute schon Zeiten, wo der Strompreis negativ wird, weil Energie im Überschuss vorhanden ist. Und heute ist es vielleicht noch nicht wirtschaftlich wirklich darstellbar, diesen dann direkt in Wasserstoff zu wandeln. Wir sehen aber schon, dass es Projekte gibt, wo große Windparks gebaut werden, die dann parallel auch eine Wasserstofferzeugung dazu bauen, weil sie sagen, sie verkaufen den Strom, den die Windräder erzeugen, dann, wenn der Strompreis hoch ist, und wenn der Strompreis niedriger wird, dann produzieren sie Wasserstoff und dann wird der Wasserstoff hinterher verkauft. Mhm. Den kann man übrigens speichern, genauso wie Erdgas, sogar mit den gleichen Speichern und eben dann dorthin transportieren, wo die Energie benötigt wird. Und auch dann ist ja die Auswahl zwischen, ich habe keine Energie, weil ich die Windräder abstelle, weil ich Überschuss habe, oder ich erzeuge Wasserstoff, habe dann zwar vielleicht nur die Hälfte der Energie übrig, aber sie ist wenigstens noch da. Oder ich habe zumindest die Hälfte gerettet.
Den Punkt verstehe ich. Aber weil du gerade sagtest, man kann die Erdgasnetze umrüsten und man kann das genauso speichern wie Erdgas. Ist das, also ich wusste das bislang nicht, dass ich Wasserstoff in so einen Gasometer reinstecken kann und dann diffundiert er doch nicht durch die Wand. Ich habe immer, also ich habe irgendwie das chemisch-physikalische Ding mit Wasserstoff, super kleines Molekül, und deswegen ist das quasi fast nicht einzufangen, außer ich gebe mir unfassbar viel Mühe. Und bei den langkettigen Erdgaselementen ist es eben nicht so, dass die so überall durchflutschen können. Ist das nicht zu einfach dargestellt?
Also ich bin jetzt nicht der Spezialist für...
Ich bin auch kein Chemiker
Für Speicher von Erdgas in großem Stil, aber letztendlich ist es ja genau...
Ich sehe nur von den Fahrzeugen, die wir sehen, also von diesen Prototypen und sowas, wenn wir so einen Wasserstofftank anschauen, dann ist der... Ich weiß nicht, wie viel Mantelungen der hat. Dann sind das solche Turbinen, also Torpedorohre, wo es dann Hochdruck gespeichert wird mit 300 Bar oder mit vielleicht sogar 700 Bar im Auto oder im PKW dann genau. Aber das ist alles immer mega aufwendig. Und dann gibt es vielleicht diese Kryo-Variante, wo er dann runtergekühlt wird und ist noch aufwendiger und dann verdampft er trotzdem. Also dieses Speichern im Sinne von, ich lege den da hin und dann warte ich, bis Winter ist, war für mich immer das Gefühl, so easy peasy wie ins Gefrierfach legen ist halt nicht.
Ja, wobei man muss schon unterscheiden, also die Druckniveaus zwischen dem, was wir im Auto speichern, die 700 Bar, und das, was ich in einem Gasspeicher an Druckniveau habe, ist
kennst du den Druck, der da drin ist in so einem Wasserstoff-Gasspeicher?
Kenne ich ehrlich gesagt nicht, aber das sind wenige Bars.
Okay.
Also das ist schon ein Riesenunterschied, und letztendlich kann ich dir tatsächlich nur sagen, die Pläne der Bundesregierung sind, die bestehenden Erdgasspeicher langsam umzurüsten, sei es die Salzkavernen, als auch die Erdgasspeicher und das Pipeline-Netz, das Basisnetz der Pipelines auch umzurüsten. Und das Dichtigkeitsproblem ist zumindest nach Aussagen der Betreiber dieser Speicher und Netze ein wesentlich geringerer Aufwand als neue Stromnetze, neue Hochspannungsleitungen durch die Lande zu ziehen.
Mhm. Und die
aber da bin ich wirklich nicht der Spezialist dafür.
Mhm. Alles gut.
Ja. Die hohe Druckspeicherung im Auto ist ja eher dem geschuldet, dass man genug mitnehmen muss, damit man auch einigermaßen weit fahren kann. Ne?
Also genau, weil ich da einfach weniger Platz habe. Mhm.
Was ist das Problem? Also warum gibt es noch nicht genug Wasserstoff? Was würdest du sagen?
Ja, wie bei jeder Industrie oder jedem vor allem großen Energiethemen werden diese Projekte natürlich langsam hochgefahren. Ja, man fängt eher an mit kleineren Anlagen. Davon gibt es schon einige, die Wasserstoff produzieren, sei es aus regenerativer Energie oder aus anderen Technologien. Und was wir weltweit sehen, ist, dass es eine sehr große Projektpipeline gibt für Wasserstoffproduktion, inzwischen auch im größeren Maßstab. Ja, und was sich in den letzten Jahren geändert hat oder in den letzten Monaten sogar geändert hat, ist, dass die Anzahl der Projekte, die jetzt eine feste Finanzierung haben, die jetzt den nächsten Schritt gehen von, ne, ich habe eine Projektidee oder ich habe eine Ankündigung gemacht, zu, ich habe jetzt auch eine Finanzierung und ich lege jetzt los und gehe jetzt den nächsten Schritt in die Genehmigungsverfahren und dann tatsächlich in die Umsetzung, die hat überproportional zugenommen. Das heißt, wir sehen jetzt langsam, dass die Wasserstoffproduktion in verschiedensten Ländern auf der Welt entsprechend hochfährt. Mhm. Und letztendlich werden wir in Deutschland, in Europa, einen Teil des Wasserstoffs selber produzieren, ein Teil des Wasserstoffs aber auch importieren. Und wir sehen auch in ferneren Ländern, dass da Wasserstoffproduktion hochgefahren wird.
Was glaubst du, wie viel, also vielleicht hast du keine feste Zahl, aber so vom Gefühl, wie viel der Eigenproduktion könnten wir denn stemmen in Deutschland?
So das,
ich meine, es hängt natürlich davon ab, wie viele Windräder gebaut werden und, aber so vom Gefühl, ist es ein Tropfen auf den heißen Stein oder ist es eine relevante Menge?
Das ist eine relevante Menge. Also die Strategie der EU-Kommission, da weiß ich die Zahlen, da ist es halbe-halbe, dass man die Hälfte innerhalb
aber
der EU
produzieren möchte. Aber EU, genau, also da ist halt Spanien mit drin,
genau.
Und so. Und
Deutschland, müsstest du in der deutschen Wasserstoffstrategie nachschauen, ich glaube, es ist auch halbe-halbe,
die ist gerade überarbeitet worden.
Ja, also. Genau. Man passt das natürlich auch an die neuesten Erkenntnisse immer wieder an, aber da ist ein signifikanter Eigenproduktionsanteil durchaus mit dabei.
Grundsätzlich macht ja die ganze Geschichte mit dem Wasserstoff dann Sinn, wenn der Strom zur Erzeugung grün ist. Das ist aber auch aufgrund des hohen Energieeinsatzes vergleichsweise teuer. Ne? Da gibt es immer den Spruch vom Champagner der Energiewende. Und viele sagen jetzt, also das, was wir da erzeugen können, weil es eben so teuer ist, müssen wir dafür hernehmen, wo es praktisch keine Alternativen gibt. Weiß ich, beim Flieger oder auch Stahlproduktion ist ja auch so ein Riesenthema. Was macht es aus deiner Sicht sinnvoll, denn jetzt trotz der vergleichsweise schlechten Effizienz auch für die automobile Fortbewegung einzusetzen?
Also auch da gibt es, glaube ich, inzwischen neuere Erkenntnisse. Vom Champagner der Energiewende habe ich schon länger nichts mehr gehört. Okay.
Ja, ich glaube, Kollege Linden hat das immer wieder postuliert.
Inzwischen ist es das Mineralwasser der Energiewende. Wenn man sich einfach anschaut, welche Mengen wir an Wasserstoff tatsächlich brauchen werden, ja, um viele verschiedene Anwendungen abzudecken. Und auch da gibt es diverse Studien, die unter anderem zeigen, dass der Verkehrssektor sogar einen Katalysatoreffekt haben kann für den Hochlauf der Wasserstoffproduktion, der Wasserstoffwirtschaft, weil zum einen die Preisbereitschaft durch die Ersatzkosten, also wenn ich einfach Diesel oder Benzin durch Wasserstoff ersetze, einfach höhere Preise zustande kommen als zum Beispiel in einem Stahlwerk, ja, das ja Kohle oder Erdgas ersetzt. Andererseits die Mengen aber kleiner sind. Ich habe also kleinere Mengen, höhere Preisbereitschaft gegenüber dem, was ich nachher in der Stahlindustrie brauche. Und deswegen kann der Verkehrssektor durchaus als Katalysator dienen, um diese Wasserstoffproduktion, Wasserstoffverteilnetze etc. zu helfen, mit aufzubauen.
Mhm. Würdest du sagen, für automobile Fortbewegung ist das dann nach wie vor eher ein Nischenprodukt der Wasserstoff oder sollte es irgendwo Richtung 30-50% gehen, womit wir fahren?
Das wird sich tatsächlich in der Zukunft zeigen. Eine Prognose über den Prozentsatz ist wirklich schwierig. Mhm. Ja, wir als BMW sind ja immer einerseits führend gewesen in der Technologieweiterentwicklung, aber auch immer führend gewesen im Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen sehen wir, dass wir das als zweites Standbein brauchen werden. Mhm. Welcher Prozentsatz das ist, lässt sich wirklich nicht vorhersehbar. Aber was für uns wichtig ist, ist die Flexibilität zu haben, die Option zu haben, es einsetzen zu können, dort, wo es für unsere Kunden am Ende des Tages dann Sinn macht. Und mit diesem Flexibilitätsgedanken sind wir bis jetzt sehr gut gefahren. Wir haben ja in vielen, vielen Modellen bei uns inzwischen Benzin, Diesel, Plug-in-Hybrid oder batterieelektrisch und die Kunden können frei wählen. Und der Wasserstoffantrieb wird einfach als weitere Antriebsvariante dann irgendwann perspektivisch dazukommen.
Wie sieht denn das kostenseitig aus bei so einem Auto? Das würde mich noch brennend interessieren. Es ist theoretisch komplexer. Wir kennen es vom Benzin und Diesel. Wenn ich den Plug-in-Hybrid nehme oder den Hybrid, dann ist der teurer, weil mehr Komponenten drin sind. Wie wird sich das da verhalten? Wird das Wasserstoffauto eine teurere Variante wahrscheinlich werden als ein batterieelektrisches Auto oder die günstigere Variante, die dann quasi beim Einkauf günstiger ist, aber dafür im Betrieb teurer? Oder was ist da? Wie schätzt du das ein, wie sich das verhalten wird?
Auch das ist natürlich schwierig vorherzusehen.
Wir nageln dich auch nicht drauf fest, dass wir jetzt irgendwie sagen, aber du hast damals 2024, als noch keiner wusste, was passieren wird, da hast du gesagt, dass, darum geht's nicht.
Mehr so ist schon klar.
Du hast da einen Durchblick und Einblicke in diese Sachen.
Wie also das Ziel muss natürlich sein, von den Kosten her auf ein ähnliches Niveau zu kommen, wie bei den Batteriefahrzeugen auch.
Aber das heißt,
und Ziele sind anspruchsvolle Herausforderungen für uns Ingenieure. Ja, was mich durchaus positiv stimmt, sind zwei Sachen. Zum einen ist die Wasserstofftechnologie weniger rohstoffabhängig als die Batterietechnologie.
Ist sie das? Also mit Platin und mit all den...
Platin ist eines der wenigen Rohmaterialien, die ich brauche. Und das in einer Menge, die mich jetzt nicht wirklich... um den Schlaf bringen, ja? Weil letztendlich ja auch Platin aus den Katalysatoren von unseren heutigen Verbrennungsmotoren zurückkommt und es heute schon im Platinmarkt eine hohe Recyclingquote gibt zum Beispiel. Ja? Und das andere ist tatsächlich, dass ich vorhin schon angedeutet habe, dass die Brennstoffzellentechnologie sehr universell einsetzbar ist und man darüber durchaus Skalierungseffekte erwarten kann, verbunden damit, dass eben viele Komponenten Sachen sind, die die Zulieferindustrie, die Automobilindustrie gut beherrschen, wo wir gut wissen, wie man die Kosten rausentwickeln kann, sehen wir durchaus die Möglichkeit, da in einen Bereich zu kommen, wo er dann wirtschaftlich Sinn macht, sowohl für uns als auch für die Kunden.
Der Anteil, deswegen habe ich da vorher drüber gesprochen nochmal, der Anteil quasi an Wasserstoffautos fürs Gesamte ist ja schon irgendwie dann auch letzten Endes entscheidend für die Infrastruktur. Also irgendwann muss sich's ja rentieren. Also wenn ich nur 1% mit Wasserstoffautos rumfahre, dann lohnen sich die Tankstellen nicht. Wie lässt sich das irgendwie voraussagen, ob das mal skaliert oder nicht? Oder wie geht der damit
um? Wie überzeugst du einen Shell oder eine Aral dazu, das zu machen? Was wäre dein Tipp für Herr Habeck und Co.?
Letztendlich geht es auch da nur synergetisch. Mhm. Ja, wenn man alle Mobilitätsnutzer sozusagen zusammenzählt. Mhm. Ja, weil es ist natürlich klar, dass auch eine Tankstelle einen gewissen Absatz, einen gewissen Umsatz braucht. Und der kommt aber auch heute schon zusammen, indem teilweise Flotten genutzt werden. Mhm. Hier in Paris gibt es eine große Taxiflotte.
Die 1000 Mirais sind es, glaube ich, gell?
In der Größenordnung, ja. Also es sind sehr viele und die wiederum betreiben letztendlich ein Tankstellennetz schon. Ja, das schon mal ein Basisnetz schafft. Mhm. Einige Städte haben inzwischen angefangen, ihre städtischen Busse auf Wasserstoff umzustellen, weil es zumindest auf einigen Routen mit den batterieelektrischen Bussen halt nicht funktioniert. Und sie deswegen Busse einsetzen. Und da ist es natürlich klasse, wenn so eine Stadt dann auch entscheidet, die Tankstelle, die zum Betanken des Busses notwendig ist, dann auch öffentlich zugänglich zu machen. Mhm. Und auf der einen Seite, meinetwegen auch am Betriebshof, ne, auf der einen Seite die Busse betankt und auf der anderen Seite auch die PKWs Betankung zulässt. Und zum anderen kommen leichte Nutzfahrzeuge. Renault, Stellantis haben leichte Nutzfahrzeuge im Angebot, die immer mehr auf den Markt kommen werden. Bis hin dann zu den LKWs, wo wir auch in ein paar Jahren durchaus Wasserstoff-LKWs, sei es als Verbrenner oder als Brennstoffzellenfahrzeuge auf dem Markt sehen werden. Wobei dann auch sich die Tankstellen im größeren Maßstab entwickeln werden und dann auch wirtschaftlich tragfähig werden.
Mhm. Und wie ist es? Was würdest du vermuten, welche Infrastruktur ist pro Fahrzeug, das es nutzt, teurer? Also die Wasserstoffinfrastruktur mit den bislang noch recht teuren Tankstellen oder die doch noch deutlich dezentralere Ladeinfrastruktur?
Also pro Fahrzeug kenne ich jetzt tatsächlich keine Zahlen. Ich kenne nur die Studie von der EU-Kommission, die eben gezeigt hat, dass tatsächlich die Kombination aus beiden Infrastrukturen günstiger ist, als alles batterieelektrisch zu machen. Das heißt, wenn man es aufs Fahrzeug runterbricht, muss ja dann auch was Ähnliches
rauskommen. Das ist ja auch plausibel mit dieser Geschichte, weil die letzten 20%, egal von was ich mache, die sind immer anstrengender als die ersten 80.
Genau, und wenn so ich die dann am Ende mit einer Technologie mache, dann...
Wenn ich dann auch nur 20 oder 50 machen muss und dann habe ich halt eine gewisse Überdeckung, das ist ja plausibel. Was mich auch interessieren würde, wegen der Haltbarkeiten. Bei E-Autos haben wir eben so ein gefühltes End-of-Life von der Batterie nach 8 Jahren oder so, je nachdem, wie man fragt. Der i3 zeigt, finde ich, von euch ganz eindrucksvoll, dass das nicht unbedingt stimmt.
Genau, also unsere Batterien also, war deutlich länger.
Die Frage ist ja, ob die das irgendwann in Zukunft auch noch tun oder ob ihr auch da dann zu euren Gunsten nachschärft, damit die vielleicht weniger teuer sind für euch und dafür dann besser an den Kunden bezahlt, aber dafür halt nicht mehr 50 Jahre halten werden. Aber wie lange hält denn so eine Brennstoffzelle? Also wie verhält sich denn das? Nutzt die ab wie eine Batterie oder anders oder schneller?
Also es gibt keine wirklichen Abnutzungseffekte in der Brennstoffzelle. Mhm. Und was da natürlich auch dazu kommt, ist, dass die Brennstoffzellen ja zukünftig auch für Nutzfahrzeuge eingesetzt werden. Mhm. Und das eine sehr ähnliche Technologie ist. Und Nutzfahrzeuge haben nochmal viel höhere Anforderungen an die Dauerhaltbarkeit.
Von daher ja auch bei den Elektro-LKW werden ja auch Batterien dann eingesetzt.
Und von daher sind unsere Fahrzeuge einfach auf Lebenszeit ausgelegt. Und wir haben auch mit der Pilotflotte, die wir jetzt seit knapp 2 Jahren im Betrieb haben, schon Dauerläufe gefahren und so weiter. Also da gibt es keine Effekte, die jetzt da große Schwierigkeiten bereiten würden.
Aber das heißt, die hält technisch dann länger als die Batterie bei vielen? Weil wenn wir uns jetzt angucken, wie so Batterien dann doch bei manchen Elektroautos doch irgendwie nachlassen, wenn es jetzt kein i3 ist.
Wenn es kein BMW ist.
Wenn es kein das verstehe ich, okay. Ja. Aber das sehen wir am Markt, dass es Autos gibt, bei denen die Batterie, der SOH, also der State of Health, nachlässt. Und zwar signifikant nachlässt. Und die Batterie altert. Und wir wissen aus chemischen... Die Chemie macht, dass die Batterie altert. Ja. Da kann auch sich mittelfristig kein BMW gegenstellen. Weil das ist also... Irgendwann sind es halt physikalisch-chemische Gesetze, die da kommen. Man kann das halt abmildern. Das tut ja, glaube ich,
also bei der,
recht erfolgreich.
Genau. Also bei der, und über Batterien kann ich ehrlich gesagt auch nicht viel im Detail sagen. Aber bei der Brennstoffzelle gibt es auch Alterungseffekte, aber die sind so langsam und vor allem beeinträchtigen die hauptsächlich die Leistungsfähigkeit der Brennstoffzelle. Aber wie gesagt,
die Was heißt das? Also die Spitzenleistung?
Die Spitzenleistung
dann? Okay.
Ja, sinkt ganz marginal. Aber wie gesagt, die Lebensdaueranforderungen, die aus dem Nutzfahrzeugbereich kommen, die sind ja wesentlich höher als im Pkw. So wird das also von der Technologie her im Pkw wir da überhaupt keine Sorgen haben.
Okay. Ich habe noch eine.
Ich auch noch, aber fangt an.
Eine Nerdfrage zu dem Thema Effizienz. Also Effizienz ist ja normalerweise so ein, also Wirkungsgrad, man rechnet, wie viel Energie steckt man rein und wie viel kriegt man dann raus und dann macht man ein Verhältnis draus. Wenn man jetzt so wie ihr auch damit rechnet, dass man zum Beispiel in Spanien viel öfters quasi also die Effizienz oder die Zeiten für den Einsatz von Solarpanels erhöht, dann hat man ja eigentlich quasi nicht mit der reingesteckten Energie gerechnet, sondern mit der regenerativen. Die Sonne scheint ja sowieso. Und trotzdem steigert das ja quasi die Effizienz im Gesamtsystem. Ist es nicht eigentlich so, dass wir letztlich darauf verfallen, weil wir nicht genug Wasserstoff selbst erzeugen könnten, uns halt nur irgendwo anders herholen? Und ist das mit dem Effizienzgedanken da halt so eine Krücke, um das zu belegen? Oder würdest du sagen, Effizienz kann man auch so definieren?
Also ich glaube, für die Energiewende ist Effizienz ein wichtiger Baustein, aber halt nicht alles. Ja. Es muss zum einen die Energiewende wirtschaftlich umsetzbar sein. Das andere ist, sie muss auch praktikabel umsetzbar sein. Mhm. Und wir werden in Deutschland so viele Solarpaneels, wie es nur irgendwie geht, brauchen und so viele Windräder, wie es nur irgendwie geht, brauchen, um selber regenerative Energie zu erzeugen. Aber wenn man sich so die ganzen Studien anschaut, und auch da bin ich jetzt nicht der Spezialist, dann wird in Deutschland nicht genug regenerative Energie erzeugbar sein. Auch langfristig nicht. Und das heißt, wir werden Energie weiterhin importieren müssen. Und es ist ja heute gang und gäbe, dass wir Energie importieren. Ja, es ist ja auch nichts Schlimmes dabei. Ja. Und weltweiter Handel mit regenerativer Energie wird eben zum Teil mit Wasserstoff stattfinden, weil es über Strom aus Netzgründen etc. nicht funktioniert. Ja, und der Netzausbau unseres Stromnetzes ist ja auch noch eine große Herausforderung, die wir auch angehen müssen.
Ja. Ja,
das heißt, es ist wirklich eine Energiesystemfrage. Da müsstet ihr aber vielleicht auch noch mal jemand aus der Energiewirtschaft interviewen, wie da so die Pläne sind, um das Gesamtsystem zu optimieren. Aber auch da gilt, was wir eingangs schon diskutiert hatten, die Kombination aus Strom und Wasserstoff mit Wasserstoff als Puffer im System ist eigentlich eine sehr elegante Lösung.
Mhm. Du musst gleich los, wir wollen am Ende auch noch das AMB-Spiel spielen, aber ich habe noch eine Frage, weil du auch immer mit Nutzfahrzeuge reinwirfst. Der Daimler zum Beispiel, also Daimler Trucks, die arbeiten und entwickeln ganz fleißig an der Brennstoffzelle. Machen sie aber nicht alleine, machen sie mit Volvo, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, zusammen. Genau. Ihr macht das alleine. Nein, gar nicht, oder? Mit wem macht ihr das und warum macht ihr das nicht alleine?
Wir arbeiten mit Toyota zusammen, schon über 10 Jahre, sehr erfolgreich. In unserer Prototypen-Pilotflotte sind die Zellen selber von Toyota. Wir haben dann den Brennstoffzellenstapel und das System und auch den ganzen Antriebsstrang selber entwickelt. Unsere Brennstoffzelle hat als Unique Selling Point oder als wirklich herausragendes Merkmal, dass sie eine sehr hohe Dynamik, also Ansprechverhalten hat, von Leerlauf auf 100% Leistung sehr schnell hochkommt, also im Prinzip dem Fahrerwunsch direkt folgen kann. Mhm. Und zum anderen, dass wir keinen Unterschied machen zwischen Spitzenleistung und Dauerleistung. Das heißt, wir können die Spitzenleistung dauerhaft abbilden, was ein tolles Feature ist.
Ja.
Und die Zusammenarbeit mit Toyota ist sehr erfolgreich. Toyota ist Benchmark bei dem Thema Brennstoffzelle und hat auch sehr viel Erfahrung mit Brennstoffzellensystemen. Mhm. Und von daher ist es eine sehr gute Partnerschaft und zu zweit entwickelt sich es einfach besser, weil dann kommen auch unterschiedliche Aspekte zusammen und wir werden diese Partnerschaft entsprechend fortsetzen bzw. sogar ausweiten auf die Entwicklung von weiteren Komponenten, dem Gesamtstack zum Beispiel oder Brennstoffzellenstapel oder auch einzelnen anderen Komponenten, die zusätzlich in dem Brennstoffzellensystem verbaut sind, um hier Entwicklungskosten zu teilen und dann auch Skalierungseffekte zu erreichen.
Eine Kleinigkeit noch, vielleicht 2028, wenn ihr das Auto auf den Markt bringen wollt, kannst du dir vorstellen, wie viele wollt ihr davon verkaufen und vor allem wo?
Das ist natürlich sehr schwer, vorherzusehen, wie viele wir verkaufen. Das hängt tatsächlich davon ab, in welchen Ländern sich wie schnell die Infrastruktur entsprechend weiterentwickelt. Wir hoffen natürlich, dass es in möglichst vielen Ländern entsprechende Tankstellennetze geben wird. Aber dafür ist es heute tatsächlich noch zu früh. Wir sind immer gut damit gefahren, vorbereitet zu sein, flexibel zu sein, reagieren zu können auf die Nachfrage. Das ist besser als Vorhersagen zu treffen, die dann hinterher sowieso nicht eintreten.
Aber ihr baut jetzt keine Ionity auf Wasserstoff mit Toyota zusammen oder jemandem?
Wir sind natürlich mit Infrastrukturbetreibern in Diskussion, aber wir haben jetzt nicht vor, ein eigenes Tankstellennetz zu bauen. Aber weil das Ganze natürlich auch wieder nur synergetisch eben auch mit anderen Mobilitäts- oder anderen Fahrzeugen, anderen Fahrzeugklassen funktionieren wird.
Gut. Cool.
Gut,
jetzt müssen wir, glaube ich, alle zum Zug bald. zum Schluss unseres AB-Spiel. Das heißt, du darfst dich für das Für oder Wider der Frage entscheiden. Bist du der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Streaming.
Ferrari oder Tesla? Und das ist ein AB-Spiel, kein C. Und auch kein BMW. Also Ferrari oder Tesla? Das steht da schon immer.
Das steht da schon immer.
Ferrari oder Tesla?
Elektrofahrzeug, also Tesla.
Ferrari bastelt da ja auch gerade dran. Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Das ist eine gute Frage. Bauernhaus.
Okay. Auto oder Fahrrad?
Beides.
A, U oder B?
Für lange Strecken A, für kurze Strecken B.
Wenn du eins entsorgen müsstest, A oder B?
Dann ist das Auto tatsächlich universeller. Mit dem Fahrrad komme ich nicht überall hin.
Ja. Im Auto dann vorne oder hinten?
Vorne.
Hinterm
Lenkrad.
Okay. Bist du ein guter Fahrer?
Ja, würde ich schon behaupten.
Sagen das deine Mitmenschen auch?
Ja.
Okay. Wir fragen nicht nach, keine Sorge. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du der Typ Aluhut oder Accept All? Also liest du durch, bevor du auf Akzeptieren, Zustimmen, Ja klickst oder klickst du?
Ich schaue tatsächlich meistens schon mal die Überschriften an, aber komplett durchlesen tue ich es nicht.
Mhm. Okay. In Sachen Wunsch-Adrenalin-Pegel, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder würdest du lieber fliegen, fischen gehen?
Lieber Adrenalin und Action, ja.
Zwar
kein Motorrad,
aber... Okay. Star Wars oder Star Trek?
Star Trek.
Kaffee oder Tee?
Beides. Alles zu seiner Zeit.
Okay, das heißt Kaffee oder Tee? Schwierig.
Kaffee. Ich weiß, ja, es ist schwierig.
Nicht. Steak oder Falafel?
Falafel.
Und Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Alles klar. Das war's auch schon.
Prima.
Vielen, vielen Dank an euch da draußen auch. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Gern abonnieren, liken, teilen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Glocke aktivieren bei YouTube und Co. Ansonsten hört ihr uns wieder nicht mehr von der Messe aus Paris, sondern wahrscheinlich wieder im Studio beim nächsten Podcast am Freitag. Und ich sag vielen Dank. Vielen Dank, Gerd. Vielen Dank an dich. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Ciao. Gerne, ciao.